Versuche euch heute Morgen zu erklären, was das mit dem Lied, mit dem Anfangslied auf sich hat, was da gesungen worden ist von dem Jerusalem. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch die eine oder andere Frage ausgelöst hat. Das Gericht über alles Böse, wo wir letztes Mal darüber geredet haben, ist nicht Gottes Ziel, sondern der letzte notwendige Akt, nachdem Gott endlich sein ewiges, herrliches Reich aufrichten wird. Heute schauen wir die Vision an, wo Gott dem Johannes von seinem neuen Reich beziehungsweise von der heiligen Stadt, vom neuen Jerusalem, gegeben hat. In 2. Petrus 3 wird der Prozess beschrieben von alt zu neu. Und zwar steht dort im 2. Petrus 3, Vers 12 und 13, ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen, den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in die Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Der neue Himmel und die neue Erde werden da stattfinden, auf dieser Welt. Spätestens nach dem Ereignis wird die Theorie vom Darwin, von der Evolution, ad absurdum geführt sein. Denn alle würden sehen, dass es für den Alt-Mach-Neu-Prozess beim Schöpfergott keine Millionen von Jahren dauern wird. Was hat der Ausblick auf die neue Welt und auf die neue Erde, auf den neuen Himmel mit uns hier auf der alten Erde zu tun? Die Frage müsste uns eigentlich beschäftigen, weil eine Predigt sollte ja immer irgendwo auch etwas mit unserem Leben hier zu tun haben. Im Vers vorher, unmittelbar vor diesen zwei Versen, die ich jetzt gerade gelesen habe, Vers 11, heißt es, wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Der Vers sagt, der Ausblick auf das, was passiert, soll einen Einfluss auf unser Leben hier auf dieser Welt haben. Der Ausblick auf die kommende Herrlichkeit soll uns motivieren, ein Leben zu führen, wo Gott ehrt, wo anders ist. Ich habe schon gesagt, die neue Welt und der neue Himmel werden auch heilige Stadt oder das neue Jerusalem genannt. Einer meiner schönsten Momente, wenn ich mich so zurückerinnere an meine Kindheit, war es einmal, wenn wir Kinder am Heiligabend sehr schmal dürfen in unser Wohnzimmer hineinschauen, wo der geschmückte Christbaum war mit all den Geschenken darunter. Leider wird dieser Moment heute ein bisschen entmythologisiert, weil die Kinder meistens selber den Baum schmücken müssen. Und die Eltern gar keine Zeit haben für das. Aber ich mag mich so erinnern, es war so ein Bild wie, das ist Himmel auf Erde. Für meine erste Erinnerung an Weihnachten und noch viel umwerfender wird das neue Jerusalem sein. Leider sehen wir das neue Jerusalem, den Himmel, oft durch so Brille von der mittelalterlichen Kunst, wo so fast nackte Menschen auf den Wolken oben dargestellt werden, ein bisschen gut gepolstert, steril, langweilig und überhaupt nicht begehrenswert. Und da verbinden wir manchmal mit unserer Vorstellung vom neuen Jerusalem und wissen gar nicht so recht, ob wir uns darauf überhaupt freuen sollen oder nicht. Das Bild ist falsch. Es ist sehr begehrenswert. Da hat der Johannes in seiner Vision gesehen. Und zwar steht im Offenbarung 21, Vers 2, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut. Und was soll denn begehrenswert sein, wenn nicht eine schöne Braut? Wahrscheinlich ist das Bild von der grössten Begehrlichkeit überhaupt, eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich bin noch nie auf einer Hochzeit, ich bin schon auf vielen Hochzeiten gewesen, ich kann es euch sagen. Ich bin noch nie auf einer Hochzeit gewesen, wo die Braut nicht schön war. Aber für ihren Mann ist die Braut noch hundertfach schöner. In der Bibel wird uns ganz tiefes Geheimnis verraten. Und zwar, dass die intime Gemeinschaft von Mann und Frau ein Bild für die Einheit von Christus und seiner Gemeinde sei. Gemeinde, zusammengesetzt aus Menschen, die mit Gott per Du sind, stellt die Brut von Christus dar. Mit der Erschaffung der neuen Welt geht die Hochzeit einher. Von jetzt an leben wir in vollkommener, ungetrübter Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Bild gesprochen handelt es sich um eine nie endende Hochzeitsnacht. Ich habe letztens den Satz gehört, eine erfüllte Ehe ist nicht eine Illusion, sondern ist eine Offenbarung. Eine erfüllte Ehe ist die Offenbarung vom neuen Jerusalem. Und immer wieder fragen die Leute, oder jetzt in der christlichen Gemeinde, ihr wisst, das ist immer so ein Thema, warum soll man warten bis zur Hochzeit? Die tiefste Begründung liegt in diesem Text hinein. Dass die Hochzeit erst dann stattfindet, die vollkommene Gemeinschaft mit Jesus, erst nachdem man mit noch ganz viel Warten und Sehnsucht darauf wartet und dann irgendwann findet die Hochzeit statt. Und genau so ist es auch in einer Beziehung von Mann und Frau. Da wünscht man sich immer ein bisschen mehr. Man denkt, es gibt doch noch mehr und ich wünsche mir noch mehr und ich möchte mir das am liebsten schon nehmen. Aber die vollkommene Öffnung von der vollkommenen Gemeinschaft, da findet erst an der Hochzeit statt, genauso wie in dem archetypischen Bild von Jesus und seiner Gemeinde. Die Stadt heisst darum Jerusalem, weil in Jerusalem der Tempel gestanden ist. Im Alten Testament, wo die Menschen mit Gott versöhnt worden sind und mit ihm können Gemeinschaft haben. Das neue Jerusalem weist darauf hin, dass Gottes Leute dort wohnen und mit Gott Gemeinschaft haben und geniessen können. Unmittelbar, erfüllend, begeisternd, beglückend. Das herrliche Aussehen der Stadt beschreibt sowohl die Herrlichkeit der Gemeinde, von Jesus im Himmel, als auch den Ort, wo sie wohnen. Es ist beides gemeint. Gemeinschaft von diesen Menschen und auch der Ort, das verschwimmt. Wie wenn man von der Seetalkirche redet, dann weiß man nie so genau, redet man jetzt von den Leuten oder redet man vom Gebäude. Und so ist es hier auch. Das ist ein starker Hinweis dafür, dass es keine Strukturen und Institutionen mehr nötig sind im Himmel. Immer wieder sehnen sich die Menschen jetzt schon danach und die ganze Hauskirchenbewegung sehnt sich, ist eigentlich ein Ausdruck von dem Sehnen danach, dass es keine Strukturen mehr braucht. Aber es ist etwas, was wir erst im Himmel werden erleben. Dass wir als christliche Gemeinde Gebäude, Finanzen, Leitungsgremien, Pastoren, eine Telefonanlage und eine Rechtsform brauchen, ist eine Konzession an die gefallene Welt. Ein Engel hat die Stadt mit einem goldenen Messlatte vermessen. Vers 15, dort steht so ein bisschen zur Größe. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Das neue Jerusalem erscheint in Form von einem Kubus. Fast ähnlich wie das Gebäude da. Darum fühlt man sich da so wohl. Aber ein Raum hat genau die kubische Form gehabt, nämlich der Chorraum im Tempel, das Allerheiligste. Das war der Raum, wo die Gegenwart von Gott vorbehalten war. Es war einem hohen Priester vorbehalten, einmal im Jahr unter höchster Sicherheitsvorkehrungen ins Allerheiligste zu gehen, um dort um Vergebung von der unbewusst begangenen Sünde vom Volk zu bitten. Aber das war sehr gefährlich. Sie haben mit einer Kette haben sie den angebunden, dass wenn er tot umfallen würde, dass sie rausziehen könnten. Weil niemand konnte Gott sehen und lebendig bleiben. Gott war zu heilig. Oder Gott ist zu heilig immer noch. Im neuen Jerusalem wird es überall möglich sein, Gott zu begegnen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Als wir vor einigen oder vor vielen Jahren mal in Kalifornien waren, sind wir so an Los Angeles vorbeigefahren. Und jetzt ist für mich ein eindrückliches Erlebnis gewesen, wie lang das da gegangen ist. Ich glaube, etwa 80 Meilen oder so. Es war immer Los Angeles gewesen. Die neue Stadt, die 12.000 Stadien, 2220 Kilometer, erstreckt sich von der Atlantikküste, man sieht es hier, von Frankreich bis zur Ostgrenze von Polen, von der deutsch-dänischen Grenze fast bis zum südlichen Ende von Italien. Zudem ist ihre Höhe genauso groß wie ihre Länge und Breite. Da ist Platz für viele Menschen. Für die Mobilität in dieser Stadt langt das Gehen auf dem Swisspass nicht aus. Es braucht Interrail. Allerdings drückt die Zahl 12 in der Massage ab, symbolhaft ihre Vollkommenheit aus. Sie ist ideal und perfekt gebaut. Natürlich, ich glaube, die Zahl zeigt, es ist riesig. Es ist unglaublich groß, aber man kann es nicht in Kilometer ausrechnen und dann sagen, es ist genauso groß. Da wäre uns auf eine falsche Fährte leiten. Ganz generell zeichnet sich die Stadt durch fantastische Schönheit und Herrlichkeit aus. Der Johannes findet kaum Worte dafür. Er sagt, sie war ganz von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und funkelte wie ein kostbarer Edelstein. Kristallklar wie Jaspis. Das sind so die teuersten und die schönsten Edelsteine, die dort mal bekannt sind. Mit dem vergleicht er das neue Jerusalem. Es muss unglaublich schön sein. So hat es ausgesehen. Und jetzt sage ich etwas über die Lebensqualität in dieser Stadt. Im Ehevorbereitungskurs, wo wir mit heiratswilligen Paaren machen, müssen Kandidaten zu folgender Aussage Stellung beziehen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich nie an der Liebe zu meinem Partner zweifeln werde. Ihr wisst das, die da kürzlich eine Ehevorbereitung gemacht haben. Und dazu müssen sie entweder Ja, Nein oder ein Fragezeichen ankreuzen. Wer Nein ankreuzt, und das machen die meisten, wird als Idealist bezeichnet. Die Erfahrung ist doch, dass wir unseren Ehen oft sehr schnell vom Alltag eingeholt werden und das Prickelnde irgendwo verschwindet. Das ist in der Ehe mit Jesus ganz anders. Dort kannst du aus Überzeugung Ja ankreuzen. Ich werde nie daran zweifeln, an meiner Liebe zu Jesus, weil er nämlich selber die Liebe ist. Das ist etwas zu deiner Lebensqualität. Und dann heisst es im Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Campingplatz-Atmosphäre. Wieso geht man so gerne campieren? Im Unterschied zu Hotel, Anlage und so weiter. Es ist doch viel informeller, es ist viel eine offenere Atmosphäre. Man sitzt, man ist vor einem Wohnwagen, esst miteinander, es läuft jemand durch und man kommt ins Gespräch miteinander. Das ist doch Camping, es ist nicht so steif und so. Und genau so wird es im Himmel sein. Wieso stellen wir uns den Himmel so steif vor? Es ist Camping. Ueli. Bist du der Schwiegervater oder der Vater, wo? Ah, nicht. Aber es passt natürlich zum Campieren, gell? Gott zeltet, das bedeutet doch, er hat nicht feste Wände, wo er sich abgrenzt von den Menschen, von seiner Brut, sondern es ist offen. Das Zelt kennen wir ja schon aus dem Alten Testament, das Zelt von der Begegnung. Kennen wir von Moses in den Zeiten. Regelmäßig hat er dort Audienz mit seinem Gott gehabt. Die Folge davon war ein strahlendes Gesicht. Immer wenn er rausgekommen ist, hat er so intensiv gestrahlt, dass alle Menschen gesehen haben, er hat Begegnung mit Gott gehabt. So kann man sich das vorstellen in dieser neuen Stadt. Wir werden seine Herrlichkeit sehen und von ihm verwandelt werden. Es wird vollkommene Freude und vollkommenes Glück sein. Und dann heißt es, er wird alle Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Was sind das für bittere Tränen gewesen, wo die Italiener, vor allem mit Gianluigi Buffon, nach ihrer Nicht-Qualifikation für die WM in Russland vergossen hat? Habt ihr es gesehen? In der neuen Stadt gibt es so etwas Neues. Die Italien wird dabei sein dort. Auch keine bittere Tränen, weil man beispielsweise einen lieben Mensch verloren hat. Oder unerträgliche körperliche Schmerzen hat. Nichts mehr dergleichen. Nichts mehr, was uns das Leben schwer macht. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wir sind gefangen in dieser Welt von Zeit und Raum. Es wird ganz anders sein. Und Vers 6, und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Da kommt sie, da ist das Alpha und das Omega das erste Mal. Er hat schon ganz am Anfang von der Offenbarung heißt es Alpha und das Omega. Dadurch, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat und jetzt einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, demonstriert er auf eindruckvollste Art und Weise, dass er wirklich das A und O ist, dass er wirklich Anfang und Ende ist. Dabei verkündigt Gott, dass er am Durstigen von der Quelle vom lebendigen Wasser umsonst, gratis, geben wird. Der C.S. Lewis sagt dazu, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, dass doch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen worden sind. Wenn wir etwas feststellen, unser Bedürfnis, das auf dieser Welt nicht gestillt wird, und da gibt es ganz viel, schau mal Black Friday an. Wie viele Bedürfnisse sind da geschaffen worden, sodass es auf der Straße sogar einen Stau gehabt? Weil die Menschen Bedürfnisse gehabt, die sie entdecken wollten, da, an dem Black Friday. In der heiligen Stadt vom Himmel wird er unseren Lebensdurst in vollkommener und unübertrefflicher Weise erfüllen. Alle unsere Bedürfnisse werden gestillt sein. Hast du Angst, dass es langweilig wird im neuen Jerusalem? Weil die Ewigkeit außerhalb von Zeit und Raum stattfindet, wird es kein Langweiliger. Es kann nicht langweilig sein. Es gibt gar keine Zeit mehr. Langweilig kann es nur geben, wo es Zeit gibt. Wo es keine Zeit mehr gibt, gibt es auch keine Langweilung mehr. Wir werden immer im Moment leben. Das ist das Schönste, wenn man so richtig im Moment leben kann. Es gibt doch manchmal so Momente, oder? Hin und wieder erlebt man das, wo es einem so richtig wohlig ist, wo es einem fast vertätscht von Freude. Und immer so. Und jetzt stellen wir uns vielleicht vor, da halten wir gar nicht aus. Aber wir werden es aushalten. In den Einkaufsläden werden manchmal so Muster als Vorgeschmack für ein Produkt verteilt, so im Marketing, so im Marketing-System, zum Beispiel mal ein Bauernschinken oder irgendetwas, oder ein Knutwiler-Getränk oder was auch immer, oder ein Olivenbrot. Kann man testen, so ein Müsterli. Und damit sollen die Leute zum Kauf motiviert werden. Für den Himmel gibt es auch ein Müsterli. Das Heiraten ist eins beispielsweise. Aber im 2. Korinther 5, Vers 5 steht, Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Der Geist Gottes ist ein Müsterli, ist eine Anzahlung für den, der kommt, in Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Wenn wir bildlich gesprochen ins Zelt von der Begegnung gehen, auf dieser Welt, wenn wir Gott begegnen, wenn wir sein Angesicht suchen, durch das Gebet, dann können wir einen kleinen Vorgeschmack haschen. Aber es wird immer ein Bedürfnis übrig bleiben, immer so Sehnsucht nach mehr, immer die Frage, Gott, wo bist du, warum erlebe ich dich nicht mehr? Und das ist das Zeichen, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Es gibt mehr. Es gibt die vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Jetzt rede ich noch, ich habe zuerst über das Aussehen geredet, dann über die Lebensqualität in dieser Stadt und jetzt rede ich noch über die Aussengrenzen. Wie grenzt sich die Stadt nach außen ab? Es steht, ihre Mauern waren breit und hoch und hatten 12 Tore, die von 12 Engeln bewacht wurden. Und auf den Toren standen die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben. An jeder Seite, im Osten, Norden, Süden und Westen, befanden sich 3 Tore. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, auf denen die Namen der 12 Apostel des Lammes geschrieben standen. Das sind auf ihren Toren die Namen von den 12 Stämmen Israel und auf den 12 Grundsteinen die Namen von den 12 Aposteln stehen, zeigt symbolhaft, dass die Stadt auf Gottes Werk im Alten und im Neuen Testament beruht. Und wenn man auch feststellen muss, die Stadt ist nicht hermetisch abgeriegelt. Die hat offene Tore. Grosse offene Tore, die werden sogar in der Nacht nicht zugemacht. offen für Menschen. Ein Bild dafür, dass die Stadt ganz viele Menschen möchte aufnehmen. Die Tore stehen jetzt offen und Menschen dürfen durchgehen. Im Vers 7 steht die Bedingung dazu. Dort steht, wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Ein Überwinder ist ein Mensch, der trotz Schwierigkeiten und Herausforderungen in dieser aktuellen Welt an Jesus festhaltet. Das ist ein Überwinder. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Römer 8, Vers 37 steht nach Elberfelder. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Mehr als Überwinder. Wisst ihr, was da steht? Hypernikao, das heisst ein Übersieger. Übersieger. Ein Supersieger. Der VfC gestern mit 900stel Vorsprung ein Skirennen gewonnen. Das ist ein Sieger, das ist aber kein Supersieger. Ein Supersieger hat einen riesen Abstand zu den anderen. Und durch Jesus Christus, durch Beziehung mit ihm, werden wir können Überwinder sein und in dem neuen Jerusalem einziehen, durch die Tore reinziehen. Nicht durch eigene Kraft, sondern durch das, dass wir Jesus Christus, dass er uns festhaltet. Eine Aussage ist sicher ziemlich irritierend, wird auch viel diskutiert unter den Theologen und so. Da steht im Vers 24 bis 26, die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben. Und die Könige der Welt werden kommen und ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Weil Jesus ist das Licht. Es ist immer hell dort, es gibt gar keine Nacht mehr. Jetzt sagst du vielleicht, ja, am liebsten schlafe ich im Leben. Die Nacht gefällt mir am besten. Ich weiß auch nicht so genau, wie das gehandhabt wird. Aber es wird keine Nacht mehr geben. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Das ist sehr irritierend, oder? Weil letztes Mal haben wir das Gericht gesagt, okay, die Menschen, die nicht mit Jesus leben, die sind nicht dabei und die anderen sind halt im Neuen Jerusalem. Und jetzt ist es da plötzlich noch von Völkern gedreht. Wir müssen die Offenbarung verstehen. Das Bild von den Völkern, die im Licht Gottes wandeln, das vom Neuen Jerusalem aus erstrahlt. Und die, die das Reichtum in ihre Stadt bringen, stammt aus Jesaja 60. Und da müssen wir mal nachlesen. 60, Vers 3 bis 5. Offenbarung nimmt ja oft Bezug auf Altes Testament. Und da auch auf Jesaja 60. Dass die Nationen, die ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen, sind ein lebhaftes Bild dafür, dass die Brut tatsächlich aus den Erwählten von allen Völkern von der Welt besteht. Der Johannes sieht also nicht buchstäblich, dass Völker außerhalb der Stadt wären. Menschen, deren Name im Buch vom Leben steht, sind nämlich selber in der Stadt. Und wer nicht im Buch vom Lamm steht, hat bereits sein gerechtes Los empfangen. Offenbarung 20, Vers 15. Es gibt da auch andere Meinungen zu dem Thema, die auch gut sind. Was wir über den Himmel wissen, ist relevant für die Art und Weise, wie wir heute Jesus nachfolgen. Die Vision von Neuen Jerusalem soll uns nicht zu weltabgewandten, sondern zu hoffnungsvollen, friedensstiftenden, liebenden Menschen formen. Nochmal, der Louis sagt, gerade weil wir etwas anderes mehr lieben als diese Welt, lieben wir diese Welt mehr als jene, die nichts anderes kennen. Im Vortrag, der letzte Woche stattgefunden hat, Israel und Palästina, hat die Referentin vom Rückzug der Christen aus Nazareth erzählt. Dass eine ganze Gruppe sich zurückzieht aus einer Stadt, aus Nazareth. Und dass das auch von anderen Religionsangehörigen bedauert wird, weil Christen die Sozialgruppe gewesen sind, die keine Rache gesucht haben, sondern vergeben haben und Frieden gefördert haben. Wer so unterwegs sein will, braucht eine große Vision. Hey, wir brauchen eine große Vision, um mit Jesus unterwegs auf dieser Welt, um anders zu leben, um heilig zu leben, so wie es gestanden ist, im 2. Petrus 3, Vers 11. Was für ein grosser Trost muss die Vision für Christen gewesen sein, die dort mal wegen ihrem Glauben verfolgt worden sind. Die Vision von dem Leben mit Gott im Neuen Jerusalem hat sie dazu ermutigt und befähigt, alle Leiden auszuhalten und trotz allen Problemen fröhlich zu sein und Gottes Liebe zu praktizieren. Viele Menschen um sie herum haben durch das zum Glauben gefunden an Jesus, weil sie in ihm Quelle von der Freude, von der Liebe und von der Hoffnung gesehen haben. Und sind so selber zu Anwärtern aufs Himmelreich geworden. Wer das neue Jerusalem vor Augen hat, kann Schwierigkeiten ertragen und trotzdem fröhlich bleiben. Amen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du uns eine gewaltige Vision vor Augen malst, aber nicht eine Utopie, nicht eine Illusion, sondern eine Vision, die du uns gibst. Ich möchte dir von Herzen danken, dass wir uns niemand von uns kann sich vorstellen, wie es wird sein. Es wird viel besser sein, als wir uns vorstellen. Aber es wird grossartig sein. Und ich möchte dir danken sagen, dass das Motivation für uns kann sein, um hier auf dieser Welt mit dir unterwegs zu bleiben, um ein Überwinder zu sein, ein Supersieger an deiner Seite. Danke dir vielmals, Herr. Ich möchte dich auch für die Menschen bitten, die das vielleicht dich noch nicht erkannt haben, in dem Sinne. Ich möchte dich bitten, Herr, dass sie dich dürfen erkennen, vielleicht gerade durch die Vision vom neuen Jerusalem. Herr, öffne du Herzen und sprich du dein Evangelium zu einzelnen Menschen am heutigen Morgen. Amen.